Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2 zur heutigen Kontextausgabe begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Gast dieser Sendung ist der Arzt und Theologe Manfred Lütz, der in seinen Bestsellern unseren Gesundheitswahn anprangert und die These aufstellt, die Gesundheit sei zur eigentlichen Religion unserer Tage geworden. Die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit, sagte Platon schon vor über 2000 Jahren. So gesehen, wie krank sind wir denn, Herr Dr. Lütz?
Ich glaube, wenn man diese platonische Definition nimmt, sind wir sehr krank. Das heißt, die Medien quellen ja geradezu über vor Interesse an Gesundheit. Gesundheitsseiten der Zeitungen werden immer dicker, Gesundheitssendungen im Fernsehen, im Radio auch werden immer ausführlicher. Und das ist nicht die Schuld der Medien, sondern das ist natürlich eine Atmosphäre der Gesellschaft, die hier ja auch bedient wird.
Umgekehrt gefragt, was ist denn für Sie Gesundheit?
Gesundheit ist ein hohes Gut, aber nicht das höchste Gut. Und genau darum geht es. Die völlige religiöse Verklärung des Gesundheitsbegriffs führt dazu, dass wir im Grunde seit etwa 20 Jahren keine Gesundheitspolitik mehr haben, sondern nur noch ritualisierte, pathetische, etwas schwülstige Appelle, Missionskampagnen und so weiter. Also alles religionsförmige Formen von Diskursen, aber keine realistische Politik. Politik ist die Kunst des Abwägens, ein höchstes Gut. Kann man überhaupt nicht abwägen, dafür muss man immer alles tun, es wenigstens behaupten. Und das Zweite neben dem Politischen ist, in der ethischen Debatte führt es das Menschenbild sozusagen dieser Gesundheitsreligion dazu, dass der eigentliche Mensch nur noch der gesunde Mensch ist. Wenn aber der eigentliche Mensch nur noch der gesunde Mensch ist, dann ist natürlich der Kranke, vor allem der chronisch Kranke, der nicht mehr heilbar Kranke, der also nie mehr ein Mensch erster Klasse werden kann, der Behinderte immer ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und die Gesundheitsreligion hat inzwischen bei uns schon ihren eigenen Fundamentalismus entwickelt. Und der Fundamentalismus der Gesundheitsreligion, das ist die Ethik des Heilens. Die Ethik des Heilens ist das Ende der Ethik. In der Stammzellendebatte zum Beispiel wird die immer wieder erwähnt bei uns. Die Ethik war mal der argumentative, kontroverse, philosophische Diskurs über Moral. Das nannte man Ethik. Sobald heute aber jemand Ethik des Heilens sagt, ist Ende der Debatte, dann wird es sakral. Wollen Sie etwa einem Mukoviszidose kranken Kind erklären, aus welchen absurden ethischen Gründen Sie ihm nicht helfen wollen, sagte damals der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog so sinngemäß, dass die scheinbar so absurden ethischen Gründe sind, dass man einem Menschen am Beginn seiner Existenz, ein Embryo, opfert, um einen anderen Menschen zu heilen. Wenn Sie das sagen, gelten Sie als zynisch.
Man merkt Ihnen die Leidenschaft an, Herr Lütz, bei diesem Thema. Sie sind Facharzt für Nervenheilkunde und Sie sind Facharzt für Psychiatrie. Sie sind Chefarzt eines Krankenhauses in Köln, wo wir dieses Gespräch auch aufzeichnen. Sie haben ein Diplom in katholischer Theologie und Sie sind Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben. Da liegt es ja nahe, dass Sie sich mit Gesundheit und Religion, mit diesem Zusammenhang beschäftigen, wie Sie das in Ihrem Buch Lebenslust gemacht haben. Der Gesundheitswahn ist also zu einer Religion unserer Tage geworden. Sagen und schreiben Sie, warum?
Es findet ja eine Realsatire statt inzwischen. Wir haben den bruchlosen Übergang von der katholischen Prozessionstradition in die Chefarztvisite, ja. Ritualisierungen unglaublicher Art, Wallfahrtsgeschichten, Diätbewegungen gehen wie wellenförmige Massenbewegungen über Land, in ihrem Ernst die Büßer- und Geißelbewegung des Mittelalters bei weitem übertreffen, nicht wahr? Also das ist so witzig alles. Nur darf eigentlich niemand lachen darüber. Sie können heutzutage, also über Jesus Christus können Sie jeden albernen Scherz machen. Bei der Gesundheit, da hört der Spaß auf, da können Sie keine Scherze machen. In meinem Buch fängt er natürlich da an. Natürlich ist, wenn Sie so eine Bemerkung machen, zum Beispiel, wer früher stirbt, lebt länger ewig, nicht wahr, die theologisch völlig präzise ist, löst das selbst in Kirchenkreisen blankes Entsetzen aus. Oder die Bemerkung, warum soll meine Lunge eigentlich älter werden als ich, die Bemerkung eines Rauchers, versteht sich, ist politically completely inkorrekt und löst auch kein Lachen, sondern Entsetzen eigentlich aus. Das heißt, das ist mir schon aufgefallen. Und wenn Sie fragen, womit das zu tun hat, so kann es vielleicht damit zu tun haben, dass wir zumal in Mitteleuropa inzwischen so ein religiöses Vakuum haben. Es gab den Spruch, wer nichts mehr glaubt, glaubt alles. Und das ist ja tatsächlich so, jeden esoterischen Quatsch glauben die Leute heutzutage, ja. Und man glaubt sozusagen nicht mehr ans ewige Leben, nur sterben möchte man halt nicht. Und so versucht man das Leben immer weiter zu verlängern, je weiter, desto besser. Und wenn ich am 1. April publizieren würde, dass wenn jemand pro Tag eine halbe Stunde um einen Eichbaum rennt, dass der dann statistisch älter wird Also wenn er das nicht tun würde, also sagen wir mal 3 Monate älter wird, dann würden sie bald keine deutsche Eiche mehr finden, um die nicht irgendein idiotischer Deutscher rennt. Ja? Dabei sind die 3 Monate länger wahrscheinlich eher 3 Monate im alten Pflegeheim mit Demenz, ja, statistisch auch wieder. Das heißt, es findet Realsatire statt, aber es hat, glaube ich, damit zu tun, dass die uralte Sehnsucht der Menschheit nach ewigem Leben und ewiger Glückseligkeit, die ja schon in den Höhlenzeichnungen in Südfrankreich 30.000 vor Christus zu finden ist, dass diese Sehnsucht nach wie vor unbändig stark ist, aber sich sozusagen nicht mehr in den klassischen Religionen hier in Mitteleuropa auslebt, sondern in der Gesundheitsreligion. Also man versucht sich das ewige Leben durch gute Werke, durch Askese, durch alle möglichen Maßnahmen zu erwerben. Oder man versucht, das wäre sozusagen Fitness und Wellness ist dann, sich das sozusagen gnädig, die ewige Glückseligkeit ereignen zu lassen. Das wäre dann die protestantische Variante.
Sie haben diese Nähe auch angesprochen, die wir ja auch schon sprachlich adaptiert haben. Also wir reden längst von den Halbgöttern in Weiß, wir reden von Gesundheitsgurus und wir pilgern zu irgendwelchen Gesundheitspäpsten. Und was Sie auch beschreiben, was einem natürlich auch auffällt, ist, wie Krankenhäuser die Rolle von Kathedralen heute einnehmen in den Großstädten. Wie ist das eigentlich mit dem missionarischen Eifer? Ich habe manchmal den Eindruck, Sie sind sicher selber kein Raucher, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Kampagnen gegen Raucher, das ist fast so etwas wie eine Mission, die Menschen erfüllen müssen.
Ja, es ist eine Mission gegen das Böse, ja. Also das Böse ist heute sozusagen inkarniert im Raucher, ja. Und da kann man es auch sehen, das Böse, es qualmt auch, wie es in der Hölle qualmt, nicht sozusagen. Sie können über Raucher heutzutage in Deutschland Dinge sagen. Wenn Sie die über Tiere sagen, kommt der Tierschutzverein. Aber bei Raucher können sich jede sadistische Vorstellung, ich habe bei einem Vortrag mal gesagt, man könnte ja mal in Großunternehmen vorschlagen, dass man Raucher in der Pause, in der Raucherpause, in so einen Glaskäfig einsperrt und den dann mit so einem Hebler hochzieht, damit die ganze Firma das als abschreckendes Beispiel sieht, diese schlimmen Raucher. Und anschließend kam eine Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks zu mir und sagte, das sei keine Realsatire, bei Ihnen sei das so. Also die würden nicht hochgezogen, aber die seien in so einem Glaskasten ausgesetzt, sozusagen, dem öffentlichen Pranger ausgesetzt. Und es ist ja inzwischen so, dass die Raucher selbst ja fürs eigene Quälen eintreten. Die sagen ja, es ist gut, uns zu quälen. Also es sind wirklich höchst merkwürdige Phänomene. Und ja, das sagen ja auch immer zum Beispiel, es sterben so und so viele Menschen am Rauchen. Ja, was heißt das denn? Das sind ja statistische Werte. Die Werte, die man in Europa dabei misst, sind etwa um eine Kommastelle geringer, als die man in Amerika misst, weil die Political Correctness es da erfordert, das noch als schlimmer darzustellen. Das heißt, hier wird sehr viel sozusagen Religionspolitik gemacht. Mit der Realität hat das wenig zu tun. Man muss das jetzt mal sagen, ich bin jetzt auch kein Ideologe von der anderen Seite. Ich habe 2 süße kleine Töchter, ich möchte auch nicht, dass die rauchen. Natürlich bin ich dafür, dass zum Beispiel Lehrer, die eine Vorbildfunktion haben, jetzt nicht unbedingt in der Schule rauchen sollen. Also ich bin hier kein Fundamentalist jetzt von der anderen Seite, nicht? Und wenn Raucher einen aggressiv mit ihrem Rauch ins Gesicht anpusten, dann ist das schlicht unhöflich, das gehört sich auch nicht. Und hier geht es auch darum, dass man Nichtraucher schützt, ja. Aber ich frage mich zum Beispiel, wir haben jetzt eine Regelung bei uns hier, dass in jedem Restaurant sozusagen der Raucherbereich abgetrennt sein muss, sonst muss das Restaurant sozusagen schließen. Ich sage dann immer, wenn in der Sahara in einer Oase eine einzige Gastwirtschaft ist und jemand schleppt sich durch die Wüste verdurstend und möchte da jetzt was trinken, dann kann ich verstehen, dass man sagt, das muss raucherfrei sein, weil der hat ja keine Alternative. Aber wir sind hier doch nicht in der Sahara. Also es gibt die eine oder andere Wahlmöglichkeit. Warum sagt man nicht, ein Lokal ist ein Raucherlokal und ein erwachsener Bürger der Bundesrepublik Deutschland, der kann frei wählen, ob er in so eine Qualmbude geht oder in ein rauchfreies Lokal. Aber nein, es geht hier um Volkspädagogik. Hier werden erwachsene Menschen pädagogisiert.
Pädagogisiert, missioniert. Mich interessiert nochmal dieser Zusammenhang zwischen Religion und Gesundheitswahn, den Sie beschreiben. Mittlerweile gehen ja mehr Menschen in Fitnessstudios als in die Kirche. Heißt das wirklich, dass wir in jedem Fall so gemacht sind als Menschen, irgendeine Form von Religion brauchen wir und die Kirche interessiert uns vielleicht nicht mehr so und deswegen ja, werden wir so eifernd tun, im Prinzip für die Gesundheit alles das, was wir früher mal für den lieben Gott getan haben.
Ja, das könnte man so sagen. Also wenn man es von einem atheistischen Standpunkt aus sagen würde, würde man sagen, der Mensch ist offensichtlich unheilbar religiös. Ja, also wenn Sie die klassischen Religionen wegschneiden, dann holt er sich irgendwo anders religiöse Befriedigungen. Ich persönlich als bekennender Christ glaube natürlich, dass es Gott wirklich gibt. Ich glaube, dass der Mensch auf Gott hin geschaffen ist. Und das, wenn man durch die absurden Klischees, die man ja in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland vor allem von der katholischen Kirche zum Beispiel hat, aber auch von der evangelischen Kirche, vom Christentum, dass man sich dadurch die Möglichkeit, sich mal mit den reichen spirituellen Quellen Europas, unserer Gesellschaften zu befassen und da mal wieder anzudocken, dessen hat man sich sozusagen entledigt, man hat sich das weggeschlagen, dadurch, dass man dauernd irrsinnig auf Christentum und Kirche rumgeprügelt hat. Und es geht eigentlich darum, jetzt nicht zu sagen, die müssen jetzt wieder alle katholisch oder evangelisch werden, aber zumindest nüchterner und weniger vorurteilsgeladen mit den eigenen reichen spirituellen Quellen umzugehen und sich nicht irgendwelche Schnittblumen bloß aus Ostasien zu holen.
Nun scheint mir das Christentum in seiner Geschichte und teilweise auch heute noch auch nicht unbedingt ein Ausbund an dieser Lebenslust zu sein, die Sie da beschreiben. Also wenn ich natürlich vor allem bei uns in der Schweiz die reformierten Kirchen, wenn ich an die denke, sind ja nun sehr karg. Ja, man könnte fast sagen, so etwas wie Enthaltsamkeit, gesundheitsbewusste Enthaltsamkeit, das gehört ja auch irgendwo zu dem, was uns da gelehrt wird, bis hin zu der Tatsache, dass wir beim Abendmahl mittlerweile Traubensaft kriegen statt Wein.
Ja, das sind ja auch asketische Auswüchse, die sind ja unglaublich. Ja, das ist alles political correct natürlich. Sie haben sicherlich recht, dass die calvinische Tradition eine Tradition gewesen ist, die etwas leibfeindlicher war. Das kann man von der katholischen Tradition eigentlich nicht sagen. Man hat der katholischen Kirche ja gerade vorgeworfen, immer sehr sinnlich zu sein, dass Päpste uneheliche Kinder hatten und so weiter. Das wurde natürlich der Doppelmoral sozusagen angelastet. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, wie offen man mit diesen Dingen ja umgeht. Das war gar keine wirkliche Doppelmoral, sondern Sexualität war eigentlich in der katholischen Tradition, in der barocken Tradition, das können wir auch in der Schweiz, in Barockkirchen sehen. Ist ja alles nackt, ist ja kein Badezimmer, da wird Messe gefeiert, ja. Das katholische Christentum ist eigentlich die sinnlichste Religion, die es überhaupt gibt aus meiner Sicht. An die Fleischwerdung Gottes zu glauben, das war für die Neuplatoniker der Antike entsetzlich. Ja, man hielt Göttlichkeit von Sinnlichkeit weit entfernt. Wir haben unser Gespräch mit Platon begonnen. Für Platon wäre das alles ganz schrecklich gewesen. Ja, Inkarnation, Fleischwerdung Gottes. Und diese sinnliche Tradition des Christentums ist natürlich immer wieder von extremen oder extremistischen, asketischen Bewegungen gefährdet gewesen. Die große Gefährdung des frühen Christentums war die Gnosis. Die Gnostiker hatten ein dualistisches Weltbild. Also der Geist war das eigentlich, die Gnosis, die Erkenntnis. Und das Sinnliche, das war etwas Zweitrangiges. Und dagegen hat die Hochkirche sich immer gewehrt, bis hin zu Situationen, wo die Leute, wenn sie in Sekten, das waren ja vor allem leibfeindliche, extremistische Sekten, abwanderten und zurückkehren wollten, und diese Sekten waren sexualfeindlich, dann hat man denen das nur geglaubt, wenn sie heirateten. Weil diese Sekten lehnten die Ehe ab, wie sie überhaupt Sexualität ablehnten, und man glaubte denen nur die Konversion wieder zum sozusagen zum normalen Christentum, wenn sie heirateten und damit deutlich machen, dass sie Sexualität schätzten. Also die Vorstellung, die katholische Kirche sei eine Institution zur Verhinderung sexueller Freude, die heute so allgemein herrscht, die ist nun sittengeschichtlich so absurd, dass es auch wieder real satirisch ist. Und hier geht es eigentlich um eine Aufklärung des europäischen Abendlands über das europäische Abendland.
Herr Lütz, Sie nehmen in Ihrem Buch den Diätenwahn, den Bewegungswahn, den Gesundheitswahn sehr satirisch wirklich auf die Schippe. Was sagen Sie aber kranken Menschen, die sehr unter ihrer Krankheit leiden und sich nichts sehnlicher wünschen als Gesundheit, also auch eine Art Gesundwerdewahn?
Ja, also ich bin selbst auch Arzt, ich bin Chefarzt eines Krankenhauses. Das war meine größte Sorge, dass ein wirklich, was wird ein schwerkranker Mensch denken, wenn man satirisch über Gesundheit redet? Und da wird es ja auch ganz, ganz ernst. Und da war ich sehr beruhigt, als 4 Wochen nachdem das Buch erschien, mich eine 32-jährige Frau anschrieb und sagte, sie würde sich herzlich bedanken für diese Thesen, die sie gerade im Radio gehört hätten. Sie sei in ihrem Leben nie gesund gewesen. Sie habe eine phallosche Tetralogie, eine schwere Herzkrankheit. Sie sei 6-mal am Herzen schon operiert worden. Man habe ihr schon vorausgesagt, sie hätte eigentlich schon längst tot sein müssen. Sie habe geheiratet, sie habe 2 Kinder. Sie freue sich ihres Lebens und sie fände es eine Frechheit, zu sagen, Hauptsache gesund. dann habe sie ihr Leben lang nie die Hauptsache des Lebens besessen. Sie sei nämlich nie gesund gewesen. Und sie hat sich dann im Grunde auch sehr satirisch über das lustig gemacht, was sie so in Kurkliniken erlebt hat, wo dann die Leute nur noch über ihre Gesundheit jammern und klagen und so weiter und gar nicht mehr sich freuen am Moment, an der Blume, an den Schönheiten der Natur, an vielem, was man im Leben, an Erfreulichem eben erlebt. Das heißt, man nimmt den Menschen nur dann wirklich ernst, wenn man Gesundheit eben nicht zum höchsten Gut erklärt. Denn das ist im Grunde eine Anleitung zum Unglücklichsein. Ich kenne Sie persönlich jetzt nicht, aber ich traue mir zu, ein 20-minütiges Gespräch mit Ihnen über Ihre frühe Kindheit oder über das, was Sie alles verdrängt haben, möglicherweise könnte Sie sehr unglücklich machen. Ich traue mir zu, mit jedem Menschen durch ein 20-minütiges Gespräch, haben Sie, wann ist Ihre letzte Darmspiegelung gewesen? Ich war, wissen Sie, welches Risiko Sie da haben? Ich traue mir zu, durch ein beliebiges Gespräch mit einem beliebigen Menschen, der sich eigentlich ganz glücklich und gesund fühlt, ihm Zweifel am Gefühl der Gesundheit zu wecken. Ganz sicher, dass Sie gesund sind, können Sie gar nicht sein.
Manfred Lütz ist heute zu Gast in Kontext, Chefarzt, Theologe und Bestsellerautor. Ich habe nichts gegen Sport, sagen Sie und schreiben Sie auch, aber es stört Sie, dass der Fitness- und der Gesundheitswahn zu einer Art Religion wurden. Herr Lütz, soziales Wohlbefinden war nach einer alten Definition der Genfer Weltgesundheitsorganisation WHO ein wesentlicher Aspekt von Gesundheit. Was gilt denn dieser Aspekt heute noch, soziales Wohlbefinden?
Ja, also das ist ja die größte Absurdität gewesen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte ja definiert, berühmt geworden, Gesundheit sei, ich zitiere jetzt wörtlich, völliges, körperliches, seelisches und, wie Sie gerade gesagt haben, soziales Wohlbefinden. Nach dieser Definition ist ja niemand wirklich gesund. Wenn wir uns sozial wohlbefinden, wenn wir 1 Million Euro auf dem Konto haben und davon ausgehen, dass Millionäre alle psychische Probleme haben, ist unter dieser Definition niemand wirklich gesund. Und das ist ein Problem. Ein utopischer Gesundheitsbegriff, das heißt ein Gesundheitsbegriff, der nie wirklich real erreicht werden kann. Nie kann jemand so gesund sein, wie dieser Begriff erfordert. Und vor allem kann er nie subjektiv sicher sein, dass das auch so ist, dass er alle Untersuchungen wirklich so gemacht hat, dass er ganz sicher wissen kann, dass er gesund ist. Das heißt ein nicht erreichbarer Gesundheitsbegriff, der zugleich religiös aufgeladen wird in seiner Bedeutung, als höchstes Gut, das ist natürlich ökonomisch hochinteressant. Ökonomisch ist es sehr wenig interessant, wenn Sie ein erreichbares Ziel haben. Aber wenn Sie ein wahnsinnig wichtiges, das höchste Ziel überhaupt haben, das Sie niemals erreichen können, wofür aber sozusagen der Schweiß aller Redlichen erforderlich ist, dann haben Sie natürlich eine Goldgrube. Und das Gesundheitswesen ist inzwischen auch eine Goldgrube. Sie können ja jeden Unsinn inzwischen anpreisen, vor allem im Bereich der Krebstherapie, da wird es übrigens wieder sehr ernst, können Sie jeden Unsinn anpreisen, weil Menschen natürlich unbedingt, wenn sie Krebs haben und scheinbar nicht mehr heilbar sind oder wirklich nicht mehr heilbar sind, natürlich auf jeden Unsinn hereinfallen. Und hier haben Geschäftemacher einen Bereich, wo es wirklich nur noch zynisch wird.
Eine Goldgrube für die einen, aber immer unbezahlbarer für die anderen, nämlich für uns, für die Patienten, für die Gesellschaft insgesamt. Ist es denn für Sie auch denkbar, dass wir irgendwann mal so weit sind, dass aus Kostengründen quasi der Kreis der Nutzungsberechtigten des Gesundheitswesens entschieden verkleinert wird? Also dass wir Menschen nehmen, denen man einen minderen Wert beimisst und die ausschließt von unserem teuren Gesundheitssystem?
Also erstens ist das schon so. In England werden ja alte Menschen von bestimmten Leistungen, was weiß ich, Hüftgelenken und so weiter ausgeschlossen. Das halte ich für schlimm diskriminierend. Das wird viel zu wenig diskutiert. Das halte ich für unmöglich. Aber auch hier muss man aufpassen. Gesundheit ist nicht das höchste Gut, aber es ist ein hohes Gut. Und das muss man dann auch abwägen dürfen. Und darum geht es mir auch in meinem Buch, dass wir nüchterner wieder über Gesundheit reden. Und wenn wir dann darüber reden, dass man es abwägen darf und dass es damit überhaupt politikfähig wird. Politik ist die Kunst des Abwägens. Ein höchstes Gut können Sie überhaupt nicht abwägen, dafür müssen Sie immer alles tun, es wenigstens behaupten. Ja? Wenn Sie also wieder runtergehen von dieser religiösen Aufladung und sagen, es ist ein hohes Gut, das muss man abwägen können, dann kommen Sie in eine Situation, wo Sie dann auch nüchtern feststellen müssen, zum Beispiel reiche Menschen konnten immer schon älter werden als Arme. Das ist Gott sei Dank abgemildert, auch heute noch so, und das wird auch künftig so bleiben. Also ideologisch den Menschen zu versprechen, alles medizinisch Mögliche wird für alle Bürger selbstverständlich geschehen, wie alle Politiker behaupten müssen, damit sie gewählt werden, diese Behauptungen sind einfach falsch und das ist auch nicht die Schuld der Politiker. das ist Schuld der Gesellschaft. Wir in der Gesellschaft produzieren eine Atmosphäre, in jeder Geburtstagsrede über die 60 wird Gesundheit als höchstes Gut gefeiert. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Politiker, die von uns aufs Hochseil getrieben werden und dann immer dollere Ideen und undurchschaubare Ideen in diesem Bereich entwickeln müssen, wenn die Politiker das nicht gelöst bekommen. Wenn wir von dieser religiösen Aufladung runterkommen und Gesundheit als ein hohes Gut sehen, dann kann man das auch abwägen und dann kann zum Beispiel eine Situation eintreten, wo das Versicherungssystem es vielleicht ermöglicht, dass jemand, für den subjektiv Gesundheit das höchste Gut ist, das muss man in einer demokratischen Gesellschaft ja respektieren, jemand denkt, für ihn ist das höchste Gut, dass der möchte, dass er mit 95 noch eine ganz komplizierte Herzoperation bekommt. Okay, dann muss der sich aber sehr hoch versichern gegebenenfalls und auf Urlaub, auf Auto und was weiß ich alles verzichten, damit der das noch bekommt. Und wenn ich als Christ mir sage, mit dem Tod ist für mich nicht alles aus, es gibt noch anderes, es ist ein hohes Gut, aber nicht das höchste Gut. Ich möchte, sagen wir mal, ab dem 75. Lebensjahr keine sehr komplizierten, hochkostspieligen Eingriffe mehr haben. Ich entscheide das für mich und das Geld, was ich versicherungsmäßig spare, das spende ich in die dritte Welt. Das müsste doch auch, das klingt heutzutage zynisch, das dürfen Sie ja nicht sagen, aber das müsste doch auch möglich sein. Oder ich gebe das Geld meinen Kindern, damit sie eine gute Ausbildung haben. Also, dass man das abwägen kann, das muss doch möglich sein. Aber die Gesundheitsreligion selbst ist eine total egoistische Religion. Der Gesundheitsgläubige, der rechnet nur mit seiner Prognose, der interessiert sich für seine Laborwerte und seine Zukunft und nicht für das Wohl anderer Menschen.
Was bedeutet es denn, um nochmal bei den gesellschaftlichen Aspekten zu bleiben, was bedeutet es, wenn wir uns sehr stark auf den Körper konzentrieren, diesen Körperwahn mitmachen, dann findet ja gleichzeitig eine Art Entgeistigung statt. Also mehr Körper und weniger Geist wird da bevorzugt. Was bedeutet das denn gesellschaftlich auf die Dauer?
Also vielleicht ist das Problem gar nicht so sehr das, denn auch im psychischen Bereich, im geistigen Bereich sozusagen, wird ja ein Gesundheitswahn fortgesetzt. Also es betrifft nicht nur den Körper. Ja, es gibt natürlich der schöne Körper, das ist auch alles wichtig, das muss gestylt werden. Der höchste Marktwert ist zwischen 18 und 28, alles andere ist Niedergang, mit ein bisschen Unterhaltung wie auf der Titanic. Also das ist alles ein Bild, das ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Und das betrifft auch das Psychische. Sie müssen inzwischen Trainings machen, Gedächtnistrainings und so weiter, damit sie nicht dement werden, nicht wahr? Also man muss was tun für seine Gesundheit. Man ist von morgens bis abends, wird man irgendwie kujoniert mit irgendwelchen guten Ratschlägen. Das betrifft eigentlich alle Bereiche. Aber sozusagen ein Weg zum Glück, ein Weg, wie kann man dann zum Glück kommen? Indem man die Begrenzungen seines Lebens versucht anzunehmen, indem man nicht nur in Krankheit, Behinderung, Alter, Sterben und so weiter, nicht nur Defizite immer sieht, sondern in diesen unvermeidlichen Grenzsituationen menschlicher Existenz, wie der Philosoph Karl Jaspers sie nennt, Quellen des Glücks eines Lebens findet. Wir sind lange Zeit in unseres Lebens immer auch behindert, ja. Behinderung kann aber auch eine Fähigkeit sein. Ich habe eine Gruppe von behinderten und nicht behinderten Jugendlichen gegründet, ohne professionelle Betreuung. Und in dieser Gruppe habe ich erlebt, dass Behinderung auch eine Fähigkeit sein kann. Und ich meine das keineswegs so betulich nach dem Motto, dass der behinderte Mensch das alles auch kann. Nein, ich glaube, dass manch geistig Behinderter mehr echte, humane Herzlichkeit hat als wir Normopathen. Und diese in Situationen der Hilfsbedürftigkeit, auch in Situationen der Krankheit, in solchen Grenzsituationen, gibt es manche Menschen, für die das eigentlich die große Chance ihres Lebens war, mal zu überleben, was mache ich eigentlich mit meinem ganzen Terminkalenderstress und einen neuen Weg zu gehen. Ich halte meinen Vortrag darüber, der auch immer etwas kabarettartig ist, aber am Schluss sehr ernst, inzwischen vor vielen Manager-Tagungen. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo die sich dann auch mal fragen, in Situationen von Krankheit und Leiden, was mache ich eigentlich mit meinem ganzen Stress? Geld habe ich genug, Erfolg habe ich genug. Aber was ist eigentlich der Sinn des Ganzen?
Wir sind kurz vor dem Ende unseres Gesprächs. Herr Lütz, mich würde noch ein Punkt interessieren. Sie haben das vorhin erwähnt, sterben muss man in jedem Fall, ob gesund oder ungesund. Viele Menschen wünschen sich mittlerweile dieses unendliche Leben. Das ist ja im Prinzip eine schreckliche Vorstellung. Das ist eigentlich höllengleich, weil nichts mehr endgültig wird, was wir machen. Also das Leben wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig. Welche Rolle spielt denn in Ihren Überlegungen zur Lebenslust der Tod?
Ich glaube, der Tod ist etwas ganz Tolles. Das unendliche Leben wäre die Hölle. Sie haben es gerade erwähnt. Platon hat das so gesagt. Wir glauben ja auch als Christen nicht an das unendliche Leben, sondern an das ewige Leben. Das sprengt die Zeit. Wenn die alle nicht sterben würden, dann könnte der eine Zuhörer jetzt seinem Nachbarn eine runterhauen und könnte sich sagen, naja, in 500 Jahren werde ich mich wohl wieder entschuldigen. Und noch schlimmer, seinem anderen Nachbarn eine Freude machen und müsste sich doch sagen, naja, wie ich mich kenne, in 1000 Jahren werde ich ihn wieder enttäuscht. Es wäre alles gleichgültig. Es wäre die totale Langeweile. Nicht sterben können wäre nach Platon die Hölle. Nur dadurch, dass wir sterben, wird jeder Moment unwiederholbar wichtig. Wenn ich jetzt jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin sagen könnte, wann er stirbt, das genaue Datum seines Todes, unvermeidlich, dann bin ich sicher, dass sie morgen schon anders leben werden. Weil ihnen klar ist, das ist ein Tag weniger auf der Rechnung. Den bekomme ich nie wieder, der ist weg. Da mache ich keinen Unsinn mit. Nun ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag ein unwiederholbarer Tag weniger im Leben ist, nichts können wir wiederholen. Wir leben heutzutage in so einer Videomentalität, als könnte man alles auf Video aufzeichnen und wiederholen. Das ist Voraussetzung für fröhlichen Atheismus. Nichts können wir wiederholen. Der jetzige Moment, wo der Hörer jetzt dieses Interview hört, ist unwiederholbar. Er kann sich das auf Rekorder ziehen irgendwie und sich das nochmal anhören. Da ist er aber, hat er andere Lebenserfahrung. Der jetzige Moment ist unwiederholbar. Und im Bewusstsein der Unwiederholbarkeit jedes Moments Mozart hören, einen wunderschönen Spaziergang zu machen, eine unwiederholbare halbe Stunde im Wald zu riechen, zu schmecken, dieses Leben zu erleben. Das ist eine Ahnung von Ewigkeit. Oder wie Jatz Christ sagen würde, das ist schon Ewigkeit, die man hier schon erleben kann.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.